Der Iran hat mit einem Drohnenangriff auf den nächtlichen Raketenbeschuss aus Israel reagiert. Nach israelischen Angaben sind mehr als 100 Drohnen in Richtung Israel unterwegs. Israel hatte zuvor Raketen auf zahlreiche Ziele im Iran abgefeuert. Unter anderem ist eine Atomanlage getroffen worden. Der iranische Armeechef und der Kommandeur der Revolutionsgarde wurden offenbar getötet. Nahost-Korrespondentin Sabina Matay.
Die Militärschläge kamen für Beobachter in der Region nicht unerwartet, nachdem Iran die Ausweitung seines Atomprogramms angekündigt hatte und US-Präsident Trump davon gesprochen hatte, der Nahe Osten könne jetzt gefährlich werden. Aber viele überraschte der Zeitpunkt, nur kurz bevor Amerikaner und Iraner am Sonntag wieder über ein Atomabkommen sprechen wollten. Trump hatte zuletzt behauptet, man sei einer Einigung sehr nahe. Israels Angriffe könnten die Gespräche gefährden.
Nach dem Flugzeugabsturz in Ahmedabad in Indien ist nach einem Zeitungsbericht einer der beiden Flugschreiber gefunden worden. Von den gespeicherten Daten erhoffen sich die Ermittler Aufschluss über die Ursache des Unglücks. Dabei waren gestern mindestens 241 Passagiere und Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Am Boden wurden nach jüngsten Angaben mindestens 19 Menschen getötet. Das Flugzeug stürzte kurz nach dem Start auf das Gelände einer medizinischen Hochschule. In den USA geht der Rechtsstreit über den Einsatz der Nationalgarde in Kalifornien in eine neue Runde. Ein Berufungsgericht entschied, dass US-Präsident Trump vorläufig weiter die Befehlsgewalt hat. Er setzte damit den Beschluss eines anderen Gerichts aus. USA-Korrespondent Reinhard Spiegelhauer.
Die Nationalgarde bleibt jetzt auf jeden Fall bis Dienstag erstmal da. Das Berufungsgericht wird sich alle Argumente dann nochmal anhören und entscheiden. Der Bundesrichter, der gesagt hat, die Truppen müssten wieder unter kalifornische Kontrolle, der hat das so begründet, es hat einfach keinen schwerwiegenden Notstand gegeben, auch keinen Aufstand. Und um mit den Demonstrationen umzugehen, hätte es die Nationalgarde nicht gebraucht, schon gar nicht gegen den Willen des Bundesstaates selbst. Außerdem hat der Richter gesagt, die Argumentation der Trump-Regierung, die laufe darauf raus, dass Proteste gegen die Politik der Bundesregierung einfach als Rebellion gelten könnten. Das sei aber alles ganz klar durch die Verfassung gedeckt.
Der Bund deutscher Einsatzveteranen fordert, Soldaten besser zu versorgen, wenn sie im Einsatz verwundet oder krank geworden sind. Man sei noch nicht da, wo man sein wolle, sagte der Generalsekretär des Verbands Eggert im rbb24-Inforadio. Er begrüßte, dass am Sonntag erstmals in Deutschland ein Veteranentag begangen wird. Das sei ein Tag der Anerkennung und Wertschätzung für mehr als 10 Millionen Menschen, die in der Bundeswehr seit deren Gründung gedient haben, so Eggert.
Das bedeutet, dass die meisten Einsatzveteranen auch oder die meisten Veteranen, wenn wir über 10 Millionen sprechen, eben Teil des gesellschaftlichen Lebens sind und sie werden einfach nicht gesehen. Für das, was sie geleistet haben, dankt ihnen keiner und ich glaube, diese fehlende Sichtbarkeit ist das, was die meisten von ihnen umtreibt.
Andreas Eggert, Generalsekretär des Bundesdeutscher Einsatzveteranen. Zum Veteranentag am Sonntag ist unter anderem eine zentrale Veranstaltung von dem Reichstagsgebäude in Berlin geplant. Der Bundesrat befasst sich heute mit dem Rechtsanspruch von Grundschulkindern auf Ganztagsbetreuung. Ab dem kommenden Schuljahr haben sie einen Rechtsanspruch auf mindestens 8 Stunden Betreuung, auch in den Ferien. Bisher dürfen entsprechende Angebote allerdings nur Kitas, Horte und Schulen machen, die damit absehbar überfordert sein werden. Um den Anspruch dennoch umzusetzen, sollen nach einem Vorschlag aus Niedersachsen auch andere Träger die Betreuung anbieten können. Dazu zählen Jugendhäuser, Sportvereine oder Jugendgruppen. Rund 1.100 Ferienwohnungen in Berlin werden voraussichtlich bald wieder dem regulären Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen. Das geht aus einer parlamentarischen Anfrage der Linken hervor, die dem RBB vorliegt. Danach handelt es sich um Ferienwohnungen, die schon vor dem Zweckentfremdungsverbot betrieben wurden. 300 dieser Objekte seien schon wieder in Wohnungen umgewandelt worden. Die meisten davon befinden sich in Mitte und Tempelhof Schöneberg. Im vergangenen Jahr hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entschieden, dass Ferienwohnungen auch rückwirkend für unzulässig erklärt werden können. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute von früh bis spät sonnig, außerdem trocken und sommerlich warm bei 23 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Friedrichshagen 11 Grad und in Tempelhof 14, in Brandenburg zwischen 9 in Eberswalde und 14 Grad in Ludwigsfelde. Die Zeit 8.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen. mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen an diesem sonnigen Tag. Und das hier ist das Lori Henriques Quintett mit dem Stück I Wangari.
I am a child of the soil, so very wild and so loyal to the tree.
Frage des Tages auf Radio 3. Heute mit Jana Hensel.
Guten Morgen, seien Sie willkommen, Frau Hensel.
Ich grüße Sie, guten Morgen.
Wir möchten gerne heute Morgen Ihre Meinung hören zu einer Aussage des Kulturstaatsministers Wolfram Weimer. Als Bundeskanzler Friedrich Merz Wolfram Weimer berufen hat als Kulturstaatsminister, also als ein konservativer und durchaus streitlustiger Publizist und Verleger da berufen wurde, da haben so einige in der linken Kulturszene das als Provokation verstanden und prompt protestiert gegen diese Besetzung. Und jetzt hat Wolfram Weimer in einem Streitgespräch mit der linken Publizistin Bascha Mika eine These aufgestellt, die kann man im linken Lager jetzt wieder provozierend finden. Weimer hat zu Bascha Mika gesagt, ich zitiere das mal wörtlich: "Und doch frage ich mich, warum so viele der Menschen, die heute AfD wählen, aus deinem linken Lager kommen. Vielleicht, weil ihr vermeintlich Progressiven eure Utopie verloren habt?" Ja, soweit Wolfram Weimer. Jana Hensel, Sie arbeiten für die Zeit und Sie haben auch dieses Streitgespräch zwischen Bascha Mika und Wolfram Weimer für die Zeit moderiert. Was meinen Sie denn? Hat der Kulturstaatsminister recht? Hat die Linke ihre Utopie verloren?
Ja, also das ist ein schöner Satz, das ist ein großer Satz, das ist ein interessanter Satz, den man sich mal ein bisschen betrachten kann. Ich würde ihn, glaube ich, gerne versuchen, zumindest für den Osten zu beantworten. Erst einmal muss man sagen, die Linke hat ihre Utopie verloren. Das erinnert natürlich an den in Deutschland außerordentlich populären französischen Soziologen Didier Eribon, der in seinem Buch damals Rückkehr nach Reims eigentlich zum ersten Mal beschrieben hat, wie Arbeitermilieus in Frankreich, in den ländlichen Regionen Frankreichs, zur Rechten übergelaufen sind. Also eigentlich angestammte Wähler der Parti Communiste, dann später den Front National bzw. das heutige Rassemblement National wählen. Daran erinnert er ein bisschen diese These. Wie kommt Weimar eigentlich darauf? Bascha Mika, Sie haben es schon gesagt, linke Publizistin, ehemalige Taz-Chefredakteurin, die sagt zu Weimar in dem Streitgespräch, naja, ganz ehrlich, Wolfram, die beiden duzen sich, die AfD ist eigentlich nur eine Verlängerung der CDU. Sie sagt, die AfD ist sozusagen ist eine Vulgarisierung und Brutalisierung rechtskonservativer Positionen. Sie sieht darin eine thematische Kontinuität und sie sagt, eigentlich müsstet ihr euch viel stärker, ihr CDU, ihr Merz-Regierung viel stärker von der AfD abgrenzen. Und dem widerspricht Weimar mit der These, nee, das sind eigentlich eure Leute. Interessant ist, dass er da, wenn man in den Osten schaut, durchaus einen Punkt hat. Interessant ist, dass Weimar sich dessen, glaube ich, nicht bewusst ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich in Ostdeutschland besonders gut auskennt. Aber wenn wir nochmal auf die Zahlen, zumindest der Bundestagswahlen, in den Nachwendejahrzehnten schauen, dann sehen wir, der Osten hat wahnsinnig lange links gewählt. Eigentlich erst bis zur Gründung der AfD kommt der Osten eigentlich bei jeder Bundestagswahl, wählt er stärker links als in Westdeutschland. Diese bisschen triviale Erzählung, quasi so einer autoritären Kontinuität von der DDR-Diktatur ins Heute, die stimmt nicht, wenn man sich die Zahlen anschaut. Der Osten ist, wie gesagt, wählt sehr lange links, bis er dann, ich würde sagen, aufgibt und nach 2013 die AfD wählt. Tut er das, weil die Linke ihre Utopien verloren hat? Mit Blick auf den Osten kann man sagen, er tut es eigentlich, weil die SPD und auch die Linkspartei sich im Prinzip nicht um die Leute kümmert, weil sie eben dann nicht die Politik macht, die die Wählerinnen und Wähler in Ostdeutschland von ihnen erwarten. Um das mal einmal ein konkretes Beispiel zu machen. 2002 wählt der Osten überproportional und stärker als Westdeutschland Gerhard Schröder nochmal zum Bundeskanzler. Und was macht Gerhard Schröder, als er, nachdem er im Amt bestätigt ist, er führt Hartz IV ein und hält auch an der Agenda 2010 fest, trotz massiver Proteste in Ostdeutschland. Wie reagiert der Osten? Er tritt noch einen Schritt weiter nach links und wählt die Linkspartei, bleibt also im linken Lager und muss dann sehen, dass die Linkspartei im Bund nie mitregieren wird. Und aus diesen im Prinzip doppelten Enttäuschungserfahrungen beginnen dann immer größere Teile Ostdeutschlands die AfD zu wählen. Insofern hat die Linke ihre Utopie verloren. Na, sie hat nicht Politik für die Leute gemacht, die sie gewählt haben. Zumindest dann, wenn man in den Osten schaut.
Dann haben Sie vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Ich danke Ihnen.
Das war die Meinung von Jana Hensel zur Frage des Tages auf Radio 3.
Und hier haben wir Rafael Sadiq, Neo-Soul-Spezialist aus den USA, mit seinem Song Big Easy.
Since that night, she left. home about 8 and never to return. Our bodies floating, floating through that river. Searching all around, day and day and night. Somebody please tell me, I need to feel some light. So many souls crying, how could this be?
Somebody tell me. Please somebody tell me.
Das war die Arabeske der französischen Komponistin Germaine Taillefer mit Maria Dutoit an der Klarinette und Vera Kopa am Klavier. Ein Stück vom Album She, Her, ein Album mit Musik ausschließlich von Komponistinnen, von 12 Komponistinnen. Am kommenden Sonntag wird Deutschland erstmals einen nationalen Veteranentag begehen, zentral in Berlin, rund um den Reichstag und an mehr als 100 anderen Orten landesweit. Dieser Veteranentag soll aktive und ehemalige Soldatinnen und Soldaten sichtbarer machen. In den USA gibt es einen solchen Tag schon lange, jetzt also auch bei uns. Wenn Soldatinnen und Soldaten im Einsatz sind, dann haben sie mit Angst zu tun. Und seitdem der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine im Gange ist, empfinden auch viele von uns Angst, auch wenn es keine konkrete Drohung gibt, dass Deutschland oder andere NATO-Länder von Russland angegriffen werden könnten. Über den Umgang mit solchen Ängsten habe ich heute Morgen gesprochen mit der Psychologin Eva-Lotte Brakemeier von der Universität Greifswald. Und das schlägt sich vor, zu tun gegen die Angst.
Wenn wir dann merken in unserem Tag jetzt, wir gehen in den Tag, wir haben vorher diese beunruhigenden Nachrichten gehört, aber wir können uns engagieren. Das hilft eben, dass wir uns nicht ausgeliefert fühlen. Und letztlich noch ganz wichtig, statt Flight, also zu vermeiden, in den Rückzug zu gehen, dann Selbstfürsorge auch zu betreiben. Also dass wir dann uns auch bewusst, gerade wenn es so viele erstmal beunruhigende Nachrichten gibt, uns positiven Dingen so zuwenden, Musik oder Natur. Und auch wichtig eben Austausch mit Menschen. Also dass wir uns kümmern um andere und auch uns austauschen, uns mit Menschen umgeben, die uns wohltun.
Das können wir gegen unsere Angst tun, Angst auch vor einem Krieg, sagt Eva-Lotte Brakemeier, die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Psychologie. Das Interview mit ihr können Sie hören auf unserer Seite radio3.de oder auch in unserer Radio 3 App. 8.22 Uhr haben wir es und Sie hören jetzt bei uns Maija Kauhanen, eine finnische Folk-Pop-Sängerin mit ihrem Lied Linnunratta. Hey!
Radio 3. Die Gedanken sind frei. Heute?
Der Theaterregisseur Peter Zadek.
Wer Hamlet spielen will, ist schon mal falsch besetzt.
Oh, Ray, darling, forgive me. All my life I have been dizzy. Dizzy in sound, searching for silence. Childhood doesn't live behind, but inside us. Take me back when I could play five easy pieces beneath the Jesus in the family tree. Was branching out towards me. And Mama was still alive, and Papa wasn't about to die. So what? Oh, Ray Ray, keep your mouth shut. I'd watch it flow across the silver diner as your long thin legs carry scrambled eggs, mopping up for me, singing sonnets for a kid who got sick. In Orayette, you had dreams to sing at the Grand Old Opry, and nobody can stop me. Stopping you for no good reason at all. And if death's coming for us all, then let death come before I fall. And I'm gone like a song on a train. From station to station till I pull into your brain. You spun the dial, oh why, oh baby. Though you could hear me in the band play. Oh, I'm here, but I ain't staying.
Kevin Morby war das, Singer-Songwriter aus den USA mit seinem Stück Five Easy Pieces Revisited.
Radio 3, Kultur kompakt.
Mit Vukas Tomaszewski, und es geht zuerst um den Schauspieler Matthias Brandt. Der wird heute in Kassel ausgezeichnet für seine Sprachkunst mit dem Deutschen Sprachpreis 2025.
Seine Erfahrungen mit verschiedenen Sprachen resultieren in einer nuancenreichen Sprechweise, wie die Henning-Kaufmann-Stiftung mitteilte. Sprache ist für ihn kein bloßes Werkzeug, um fertige Gedanken wiederzugeben, sondern ein Mittel, Personen und Gegenstände neu entstehen zu lassen, heißt es in der Begründung. Damit habe sich Brandt große Verdienste um die deutsche Sprache erworben. Die meisten kennen ihn ja als als Sohn des Ex-Kanzlers Willy Brandt natürlich, aber auch als Kommissar Hans von Meufels in Polizeiruf 110 oder auch als August Bender in Babylon Berlin. Aber er spielt ja auch seit 2 Jahren, glaube ich, am Berliner Ensemble das Solostück Mein Name ist Gantenbein. Eine enorme Leistung, und er schreibt ja auch Bücher. In der Sendung 3 nach 9 fragte ihn Giovanni Di Lorenzo 2019 mal nach seiner Begeisterung für Sprache im Buch Blackbird.
Und ich habe mich gefragt, wie schafft man das, so zurückzukönnen in die Sprache und in die Welt von Jugendlichen, die 15, 16, 17 Jahre alt sind?
Das ist möglicherweise wirklich ein Punkt, wo mir die Schauspielerei natürlich auch zugutekommt, weil das ja etwas ist, was ich schon sehr lange mache. Und ich habe allergrößtes Vergnügen daran, durch die Augen eines anderen Menschen zu schauen, der nicht ich ist und der auch möglichst anders ist als ich. Insofern ist das für mich einfach, das ist ein Riesenspaß, mich da reinzudenken. Das ist schön.
Ja, das ist schön. Der Deutsche Sprachpreis wird seit mehr als 40 Jahren vergeben. Er soll Bemühungen um eine gute und gut verständliche deutsche Sprache, aber auch Beiträge zu ihren Weiterentwicklungen und wissenschaftlichen Erforschungen würdigen.
Und von der Sprachkunst weiter zur bildenden Kunst. Heute eröffnet die 13. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst, und das gleich an mehreren Kunstorten in der Stadt.
Eröffnung ist heute Abend in den Kunstwerken in der Auguststraße. Da ist auch der Hauptschwerpunkt der Berlin-Biennale. Außerdem im Gerichtsgebäude in der Lehrterstraße in Moabit, und weitere Standorte sind die Sophienseele und auch der Hamburger Bahnhof. Inhaltlicher Schwerpunkt ist auch die aktuelle ernste politische Weltlage, eine Entwicklung hin zu immer mehr autokratischen Systemen. Das hat gestern bei der Pressekonferenz Katarzyna Wielgas-Kolimowska gesagt. Sie leitet die Kulturstiftung des Bundes, die die Biennale fördert.
Diese Biennale trifft, finde ich, sehr gut den Nerv der Zeit, weil sie sich mit der Frage beschäftigt, was können die Künstler überhaupt in oppressiven Systemen? Wie können sie die oppressiven Systeme beeinflussen? Oder was bedeutet ihre Kunst in oppressiven Systemen, in autoritären Regimen?
Der Bericht von der Pressekonferenz und auch einen ersten Überblick zu hören unter radio3.de.
Und ich werde über die Berlin-Biennale sprechen heute noch in dieser Sendung mit unserer Kunstkritikerin Silke Hennig. Die hatte den Vorzug, als Pressevertreterin sich das alles schon mal anzugucken. Und was sie da gesehen hat, wird sie uns erzählen hier auf Radio 3 um 9:15. Dann gehen wir noch ins Theater. Vorgestern sind die Autorinnen-Theatertage am Deutschen Theater gestartet. Und dieses Festival, das zeigt neue Theaterstücke aus dem deutschsprachigen Raum. Außerdem können dort Autoren an ihren neuen Stücken arbeiten, und du empfiehlst das Festival?
Das Festival ATT versteht sich als kreativer Motor, könnte man sagen. Das ganze Jahr fördert es in Ateliers und Workshops die Entstehung von neuen Theatertexten und öffnet damit ja auch Diskurs- und Diskussionsräume für Zeitgenossen, Zeitgenossinnen im deutschsprachigen Raum und weltweit. Und im Sommer präsentiert das Festival ATT eben diese spannendsten Stimmen der neuen Dramatik. Festivalleiter Bernd Isele hat uns erzählt, wie TheaterautorInnen gesellschaftlich relevante Themen aufspüren.
Es gibt einfach Themen, die sind dann da und die müssen erzählt werden. TheaterautorInnen und Theaterautoren sind sowas wie Seismographen der Gegenwart, und die können diese Themen riechen, wenn sie da sind, manchmal auch, wenn sie noch gar nicht da sind. Und deshalb ist es oft so, dass so ein Gastspielprogramm, auch wenn wir gar nicht thematisch suchen, am Ende dann eben doch eine Tendenz abbildet.
Also riechen wie Trüffelschweine oder
charmanter Vergleich.
Ausschlaggebend wie Seismographen, die sozusagen unter der Oberfläche der Gesellschaft schon irgendwie erkennen können, was da so brodelt. Und heute gibt es ein Gastspiel des Theaters Magdeburg mit dem Stück Monopoly. Eine tagesaktuelle Besteigung des deutschen Schuldenbergs, so der ganze Titel von Kalle Fuhr. Da geht es um den monatelangen Streit über die Schuldenbremse. Wir erinnern uns, im vergangenen Jahr ist die Ampelregierung daran ja zerbrochen, und das Stück fragt, welche Rolle haben Staatsschulden für die Gestaltung unseres Landes? Und warum wurden jahrelange Binsenweisheiten plötzlich über Bord geworfen? Ja, und wie können wir denn jetzt die Zukunft unseres Landes überhaupt finanzieren?
Und dieses Stück Monopoly, eine tagesaktuelle Besteigung des deutschen Schuldenbergs, das wird heute um 21 Uhr im Deutschen Theater gezeigt. Und wenn Sie hingehen mögen, wir haben sogar Karten für Sie, sodass Sie da kostenfrei hinwandern können, wenn Sie die haben mögen. Dann rufen Sie an, hier bei Radio 3 unter 030 30 20 0040. Unsere Nummer 030 30 20 0040. Vielen Dank, Vukas.
Gerne.
Kultur kompakt. Auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Das Deutsche Symphonieorchester Berlin mit einer europäischen Erstaufführung. The Passion of Octavius Cato. Octavius Cato war Bürgerrechtler und wurde auf offener Straße von einem Weißen erschossen. Der Komponist Uri Caine erzählt diese Geschichte und verbindet Gospel, Jazz, Klassik und Avantgarde. Die Gospelsängerin Barbara Walker ist zu erleben und Uri Caine selbst auch, als Pianist mit seinem Jazz-Trio. Das DSO-Konzert verstärkt die antirassistische Botschaft mit zwei weiteren Werken, Jesse Montgomerys Hymn for Everyone und Mendelssohn Bartholdys Reformationssymphonie. André Raffel dirigiert das Konzert. Das Deutsche Symphonieorchester Berlin. Am Sonntag in der Philharmonie Berlin und live auf Radio 3. Wie es euch gefällt.
Won't Be Long heißt dieses Stück. Da haben wir die ganz junge Aretha Franklin. Mit 18 Jahren hat sie dieses Stück eingesungen, 1960.
Don't you notice how I get quiet when there's no one else around? Me and you and awkward silence. Don't you dare look at me that way. I don't need reminders of how you don't feel the same. Oh, the burning pain, listening to you harp on about some new soulmate. She's so perfect, blah, blah, blah. Oh, how I wish you'll wake up one day. Run to me, confess your love, at least just let me say that when I talk to you, oh, Cupid. What's a girl to do? Lying on my bed, staring into the blue. Unrequited, terrifying. Love is driving me a bit insane. Have to get this off my chest. I'm telling you today that when I talk to you, oh, Cupid walks right and shoots an arrow through my heart. And I sound like a loon, but don't you feel it to confess I loved you from the start. Confess I loved you, just thinking of you.
Klingt ja nach einem Berg von Tradition. Dieses Stück kommt aber von einer jungen Frau aus Island, von Loiway, die ist so um die 25. Und dieser Song From the Start, den hat sie selbst geschrieben und der ist auch noch relativ frisch. Von 2022 ist der. Sie sind bei Radio 3, 8.44 Uhr haben wir es gleich. Als die norwegische Schriftstellerin Linn Ullmann, als sie ein Kind war, da konnte sie es kaum erwarten, endlich erwachsen zu werden. Ihre Eltern, bei denen war es ein bisschen andersrum. Ihre Eltern, der große schwedische Regisseur Ingmar Bergman und die Schauspielerin Liv Ullmann, die wollten am liebsten ja wieder Kinder werden. Linn Ullmann hat in ihrem Buch Die Unruhigen von ihrer eben unruhigen Kindheit und vom Altern ihres Vaters erzählt. Dieses Buch ist vor 7 Jahren erschienen. Jetzt gibt es Neues von Linn Ullmann auf Deutsch, nämlich ihren Roman Mädchen 1983. Und bei mir im Studio ist jetzt unsere Literaturkritikerin Sarah Murnoff. Hallo Sarah,
grüß dich. Guten
Morgen. Mädchen 1983, um was für ein Mädchen geht's denn da?
Es geht um eine frühere Version von Linn Ullmann, zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt an einem ganz bestimmten Ort, nämlich 1983. Da ist Linn Ullmann 16 Jahre alt. Sie ist dünn wie Twiggy und sie ist allein und ziemlich verloren in Paris. Eigentlich wohnt sie in New York mit ihrer Mutter und ja, sie war groß genug, um sich gegen den Willen ihrer Mutter durchzusetzen und allein in den Flieger zu steigen von New York nach Paris, weil ein französischer Modefotograf sie in New York in einem Aufzug entdeckt hat und sie nach Paris eingeladen hat, um sie dort für die französische Vogue zu fotografieren. Ja, und gleichzeitig ist sie aber immer noch so sehr Kind, dass sie sich nicht mal den Namen ihres Hotels merkt, geschweige denn, wo es liegt. Und irgendwann dann eben als gejetlaggtes 16-jähriges Mädchen nachts im Winter durch die Straßen von Paris irrt und nicht weiß, wo sie hin will. Und das Einzige, was sie in ihrer Jackentasche hat, ist eine Adresse, und zwar die des Fotografen, der knapp 30 Jahre älter ist als sie.
Ja.
Und dann haben wir diese verlorene 16-Jährige, die ja ziemlich desorientiert wird nach deiner Beschreibung, und ein 30 Jahre älterer Mann. Was wird das für eine Begegnung?
Naja, sie strandet da nachts und er nimmt sie auf, aber eben kurzerhand in sein eigenes Bett und ja, bedient sich an ihr, und zwar mit größter Selbstverständlichkeit. Und sie ist zwiegespalten. Einerseits will sie das und andererseits weint sie, will nach Hause. Dann beschimpft er sie als Crybaby oder als undankbare kleine Bitch. Schließlich kann dieses Foto, das er ja von ihr schießen wird, ihr Leben verändern. Und Lynn Ullmann könnte natürlich jetzt diese ganze Geschichte um diese Gewalt kreisen lassen, die von diesem Fotografen ausgeht, der seine Models am liebsten unberührt und ungeschminkt mag. Aber darum geht es ihr nur am Rande. Also was sie eigentlich schreibenderweise sucht, ist dieses Mädchen von 1983, eben jetzt fast 40 Jahre später, sucht sie das. Dieses Mädchen, das offensichtlich so verloren war in der Welt, das wollte und dann doch wieder nicht, das Frau war und dann doch wieder Kind, das sich der Mutter widersetzen konnte, aber eben Männern Grenzen setzen, das war eben noch nicht in ihrem Repertoire. Und dieses Mädchen, über das sie, wie sie schreibt, ihr halbes Leben schon schreiben wollte, das sie aber bisher nie zu greifen bekommen hat, das ihr entrinnt wie Wasser, das sie aber gleichzeitig nachts heimsucht und sie nicht zur Ruhe kommen lässt, auch noch mit 55 Jahren. Diese umherirrende frühere Version ihrer selbst, die sucht sie.
Und was ist das jetzt für ein Suchen in so einem Buch? Mit welchen Mitteln sucht sie dieses Mädchen? Auf welche Weise?
Das ist ein Roman in Fragmenten. Das Schreiben erinnert so ein bisschen an Annie Ernaux. Und das ist so eine Suche, die sich bewegt zwischen Freiheit und Zwang. Also Freiheit, weil sich die Erzählerin assoziativ treiben lässt durch ihre Erinnerungen, so als würde sie sich freitanzen. Also sie bricht Bewegungen ab und nimmt sie später in Variationen wieder auf. Sie springt zeitlich vor und wieder zurück und dann wieder ganz woanders hin. Und gleichzeitig ist auch ein großer Zwang dabei, weil sich Lynn Ullmann sehr diszipliniert immer wieder verpflichtet, nicht wahllos abzudriften, Erzählstränge wieder aufzunehmen, weiterzuforschen, präzise zu sein, eine Geschichte zu erzählen, aber eben eine wahre, sich nicht täuschen zu lassen von einer Erzählerin, die die größten Teile der Geschichte vergessen oder verdrängt hat. Und ja, durch dieses konsequente Neuansetzen wird eben immer mehr so wie Fundstücke an die Oberfläche gespült und dadurch dingfest gemacht.
Und dieses immer wieder neu ansetzen, ist das jetzt interessant oder ist das vielleicht auch ein bisschen nervig, wenn das immer wieder von vorne losgeht?
Ja, das stimmt schon. Also die Erzählung nimmt zig Anläufe und vieles wiederholt sich. Also man bewegt sich etwas traumhaft durch diese Variationen. Aber wenn man sich darauf einlässt, hat das etwas sehr Musikalisches, weil auch wenn es assoziativ wirkt und spontan wirkt, ist diese Erzählung strengstens durchkomponiert. Also Lynn Ullmann erzählt diese Geschichte nicht nur, sondern sie bringt sie zum Klingen. Und das eben auch durchaus poetisch. Also jedes Wort ist gewählt, jedes Wort sitzt. Und wenn man das mitgeht, diese Erzählbewegung, und es mag, dass Worte, Sätze, Szenen nachhallen, und wenn man nicht gerade etwas Witziges oder Leichtfüßiges erwartet, dann nervt es nicht. Und beim Lesen macht man es auch am besten ganz anders als die Erzählerin selbst. Also am besten liest man das Buch nicht in kleinen Häppchen, sondern so gut es geht in einem Rutsch durch und lässt eben diese Gesamtkomposition auf sich wirken.
Das Buch Mädchen 1983 von Lynn Ullmann, ganz neu erschienen bei uns in dieser Woche, rausgekommen aus dem Norwegischen, übersetzt von Paul Berf. Im Luchtern Verlag ist das erschienen mit 288 Seiten. Sie haben den Rat gehört, am besten in einem Rutsch durchlesen, den Rat von Sarah Morgenhoff. 24 Euro ist der Preis für das Buch. Vielen Dank, Sarah.
Gerne.
Volker Götze hören wir da, ein Trompeter aus Deutschland, der in New York lebt, hier mit seinem Quintett und mit seinem Stück African Child.
The world around me is like a madhouse. I forgot the day my mind had dried out. Like a dandelion in a thunderstorm. They all come to tear me into little pieces. But I say, ooh, what a day. What a lovely, 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 lovely. Ooh, what a day. What a lovely, 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 lovely. Ooh, what a day. What a lovely, 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 lovely. Ooh, another lovely day in the waste. And so I fled around the globe. But it's the same wherever I go. A Venus flytrap waiting on their prey. They all try to catch me by surprise. But I say, ooh, what a day. What a lovely, 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 lovely. Ooh, what a day. What a lovely, 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 lovely. Ooh, what a day. What a lovely, 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 lovely. Ooh, another lovely day in the waste. Another lovely day in the waste. Another lovely day. Ooh, what a day. What a lovely, 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 lovely. Ooh, what a day. What a lovely, 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 lovely. Ooh, what a day. What a lovely, 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 lovely. Ooh, another lovely day in the waste.
Luke Noah war das mit seinem Song What a Day. 8.56 Uhr haben wir es. Sie sind hier bei Radio 3. Und wir hören jetzt den Trompeter Nils Wülker mit seinem Stück Blow Up. Thank you.
Die Jazzwoche Berlin. Ihre Musik klingt anders. Ihre Sessions sind speziell. Und ihre Fragen dringlich. Eine findet sich direkt im Festivalmotto. Where do we go from here? Die MusikerInnen wollen im Diskurs herausfinden, wie sie einander stärken können. Und das Publikum darf bei namhaften KünstlerInnen auch Orientierung finden. Über Solistenwege und über Musikkollektive, über Fusion Jazz, Neo-Soul Grooves und alle nur denkbaren bis ungeahnten Spielarten des Jazz. Und wenn Sie schon immer wissen wollten, wie türkischer Jazz klingt, Sie werden es erfahren. Die Jazzwoche Berlin. Ab 27. Juni. In zahlreichen Clubs und Spielstätten Berlins. Radio 3. Wie es euch gefällt.
9 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Der Iran hat einen Gegenangriff mit mehr als 100 Drohnen auf Israel gestartet und damit auf den nächtlichen israelischen Luftangriff reagiert. Israel stünden harte Stunden bevor, sagte ein Militärsprecher in Jerusalem. Zuvor hatte die Regierung schon den Ausnahmezustand ausgerufen. Zuvor hatte Israel nach eigenen Angaben mehr als 100 Ziele im Iran angegriffen, darunter auch die Atomanlage in Natanz. Nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde wurden bislang aber keine erhöhten Strahlenwerte festgestellt. Israel begründet die Angriffe damit, dass der Iran kurz davor stehe, eine Atombombe bauen zu können. Regierungschef Netanyahu sagte, der Militäreinsatz werde so lange fortgeführt, bis diese Bedrohung beseitigt sei. Der Bundesrat berät heute zum ersten Mal über das Investitionsprogramm der Bundesregierung. Vorgesehen ist, dass Unternehmen von Steuern befreit werden und so mehr investieren können. Die Länder befürchten, dass sie durch den Verlust an Steuereinnahmen zu stark belastet werden und fordern einen finanziellen Ausgleich vom Bund. Der CDU-Obmann im Ausschuss für Energie und Wirtschaft Wiener sagt im rbb24 Inforadio, man werde die finanziellen Ausfälle nicht 1:1 kompensieren können. Die Bundesregierung setze aber darauf, dass die Wirtschaft durch die geplanten Maßnahmen wachse.
Wenn man dann das höhere Wachstum hat, dann wird es sogar überkompensiert. Also wenn wir wirklich jetzt in die Region kommen, die wir angesprochen haben, die ja jetzt auch die Wirtschaftsforschungsinstitute sagen, 1,5% gegenüber Wachstum an der Nulllinie, dann ist das schon ein Unterschied und davon profitieren auch die Länder.
Der Obmann im Bundestagsausschuss für Energie und Wirtschaft, Klaus Wiener, CDU. Nach dem Flugzeugabsturz in Ahmedabad in Indien ist nach einem Zeitungsbericht einer der beiden Flugschreiber gefunden worden. Von den gespeicherten Daten erhoffen sich die Ermittler Aufschluss über die Ursache des Unglücks. Dabei waren gestern mindestens 241 Passagiere und Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Am Boden wurden nach jüngsten Angaben mindestens 19 Menschen getötet. Das Flugzeug stürzte kurz nach dem Start auf das Gelände einer medizinischen Hochschule. Ein britischer Fluggast überlebte. Unter den Toten war